Guten Morgen zusammen.
Einen Tag nach der letzten Predigt, da ging es ja gerade um das Gericht und da habe ich mich, ich sag's mal, ausgelassen in der Beschreibung. Einen Tag, also der Montag nach dieser Predigt, kam mir die Frage, warum steht eigentlich in der Bibel so viel über die Gerichte Gottes, Strafe, Verdammnis, Hölle? Und vergleichsweise so wenig über den Himmel. Ein Paradebeispiel dafür ist 5. Mose Kapitel 28. Dieses Kapitel hat 69 Verse. Der letzte Vers ist eine Zusammenfassung, lassen wir also weg, bleiben 68 übrig. 14 sprechen über den Segen. Und schnelle Rechner, 54 über den Fluch. Jemand sagte einmal, Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt und die Verdammnis als jeder andere. Die Frage ist nun, warum? Ich glaube, zunächst einmal ist wichtig, dass wir das große Ganze betrachten. Wenn wir die Informationen aus der Bibel heraussuchen, was den Anfang der Gerichte beschreibt und das Ende, dann finden wir solche Schriftstellen. Wir können das beschreiben, wir können sagen, Gerichte begannen eigentlich im 1. Mose Kapitel 3, dem Sündenfall. Und das Ende finden wir in der Offenbarung. In der Offenbarung heißt es, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe keinen Vers mehr gefunden in der Bibel und ich lese schon einige Zeit, der über diesen Vers hinausgehen würde, was Gericht und Strafe Gottes anbetrifft. Das ist das Ende der Information. Am Anfang steht der Unglaube, wenn wir das jetzt personalisieren wollen, der Unglaube eines Menschen, der Ungehorsam. Und am Ende steht eben das, was ich eben sagte aus der Offenbarung, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und eines sehen wir auch in der Heiligen Schrift, dass dieser Vers ausdrückt, dass es keine Veränderung gibt, keine Weiterentwicklung. Das ist ein permanenter Zustand für alle Ewigkeiten. Im Gegensatz dazu ist der Himmel ohne Anfang und ohne Ende. Voller Dynamik, voller Leben. Da geschieht immer etwas. Stellen aus Jesaja, dem Buch Daniel, Gleichnisse Jesu und die Offenbarung geben einen kleinen Einblick, wie es im Himmel zugeht. Der Himmel ist deshalb auch, und der Himmel und die Ewigkeiten ist deshalb auch unfassbar und unbeschreibbar. Und deshalb stehen nur mäßige Informationen in der Bibel. Aber da gibt es noch ein zweiter Gedanke. Dass so viel in der Bibel steht über die Gerichte Gottes, ist, dass keiner eines Tages sagen kann, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich. Und eine dritte Möglichkeit eines Gedankens ist die Liebe Gottes. Alle, die Kinder haben, wissen, dass man Kinder immer am Anfang warnen muss, sagt, das darfst du nicht machen, sonst kriegst du ein Aua. Und das muss man nochmal sagen und nochmal sagen und nochmal sagen, bis sie es dann endlich begriffen haben. Und genauso ist es mit Gott. Es ist seine Liebe, dass er uns Menschen auf diese drastische Art und Weise warnt, damit ja keiner verdammt werden muss. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass alle gerettet werden. Aber nun ist die Frage, wie ist es mit uns Wiedergeborenen? Es sind ja nicht die, die die Texte lesen, die ich das letzte Mal besprochen habe, die das Evangelium Jesus Christus nicht kennen und die dem Wort nicht gehorchen, die lesen das ja gar nicht. Aber die, die den Text am meisten lesen, was Gericht und Verdammnis angeht, das sind doch wir. Und die Frage ist, was sollen wir damit anfangen? Uns können doch diese Drohungen nichts mehr anhaben. Deshalb haben sie uns auch nichts mehr zu sagen. Oder doch? Ich habe die eine oder andere Anwendung gefunden, die wir, oder sagen wir mal, eine Reaktion gefunden, die wir haben können, wenn wir solche Texte lesen. Und zwar das allererste ist, dass solche Texte uns ermuntern zu beständiger Dankbarkeit. Denn dass wir diesem zukünftigen Schrecken entkommen, das liegt nur daran, weil Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, ganz Gott und ganz Mensch, und hat sein Leben für die gesamte Menschheit gelassen. 1. Petrus 1, da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Das Zweite ist, wir, die wir durch Gottes Gnade davongekommen sind, wir werden ermuntert, im Glauben an Jesus fester zu werden, ihm treuer zu dienen, ja sogar bereit zu sein, auch für ihn zu leiden. Das sind wir ihm schuldig. Wenn wir Paulus betrachten, sein vorhergehendes Leben, der hat die Gemeinde Jesu verfolgt, er war dafür mitverantwortlich, dass Christen hingerichtet wurden. Er kam zum Glauben und da konnte er Folgendes sagen aus Apostelgeschichte 20: Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er hat etwas getan, was ich so als Prinzip irgendwie da entdeckt habe. Leiden um Jesu Willen. Ich glaube, man kann das auch überhaupt auf Leiden ausdehnen, wir als Christen, ist immer auch eine Frage der Relation. Denn wir sind in der Lage, das Leiden mit etwas in Bezug zu setzen, mit etwas Größerem. Das kann negativ sein, dass wir sagen, okay, ich leide für Jesus, das ist vergänglich. Heißt es im Römer 8, wo Paulus sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also Paulus stellt es innerlich, dieses Leiden in der Welt, vergänglich, kurzzeitig, dem, was uns an Herrlichkeit erwartet. Man kann es aber auch genauso so machen, dass wir sagen, okay, wir leiden jetzt um Jesu Willen, zeitlich, vergänglich, aber hallo, zu leiden als Nichtgläubiger in der Hölle, ja, da bin ich aber nur gut dran. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben, wenn wir um Christi Willen leiden oder überhaupt leiden. Noch ein dritter Gedanke, es soll uns mutig machen, zur Zeit oder zur Unzeit das Evangelium zu verkündigen, wie es in 2. Thessalonicher Kapitel 3 steht. Denn wenn wir Christus nachfolgen, dann wollen wir genauso wie er, dass Menschen nicht verloren gehen. Und da denke ich, bei manchen der Ehepartner, bei manchen innerhalb der Familie, der Verwandtschaft, Freunde, die uns gut gesonnen sind, mit denen wir gut auskommen, dass wir beten und ihnen das Evangelium sagen, damit sie nicht eines Tages von Gott gerichtet werden, und zwar endgültig. Sprüche 24, Vers 11, da heißt es: Rette die, die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtung hin wanken, halte sie doch zurück. Unser Auftrag durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, Menschen das Evangelium zu sagen, dass sie nicht verloren gehen. So, wenn wir also Texte lesen in der Bibel, die von Gericht und Verdammnis sprechen, da könnten wir uns an drei Gedanken erinnern: dass wir einmal dankbar sind, das andere, dass wir umso fester Jesus nachfolgen und auch bereit sind, für ihn zu leiden, und einen Missionseifer entwickeln, mehr und mehr entwickeln. So, und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Und zwar, ich lese 2. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wird und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es wird der Tag kommen, wo auf der einen Seite das Gericht stattfinden wird und auf der anderen Seite wir mit Jesus verherrlicht werden. Das ist praktisch wie eine Münze mit zwei verschiedenen Seiten. Und diese Herrlichkeit, die wird sichtbar, wenn er kommt, um in seinen Heiligen verherrlicht und in denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Heute gehen ja die Olympischen Spiele zu Ende, und dann stellt euch mal vor, jemand gewinnt die Goldmedaille. Und uns würde es sehr, sehr wundern, wenn das gesamte deutsche Sportlerkontingent da jetzt versucht, auf dieses Treppchen zu stehen. Da steht doch nur der Goldmedaillengewinner. Und da könnte man sich zum Beispiel fragen, warum steht eigentlich Jesus da nicht alleine? Jesus wird verherrlicht und das war's. Er hat es mehr als verdient. Er ist doch Gott. Durch ihn wurde die Schöpfung geschaffen. Ohne ihn gäbe es keine Erlösung. Aber der Grund ist diese innigste Gemeinschaft, die Jesus mit uns, seiner Gemeinde, eingegangen ist. Wir sind für ihn wie Glieder an einem Körper, wie die Braut für einen Bräutigam. Im Epheser Kapitel 5 wird es so dargestellt: Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis, das Geheimnis der Ehe, ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Stell dir einmal vor, Jesus wäre gestorben am Kreuz, auferstanden, in den Himmel zurückgekehrt, und das war's. Nichts wäre passiert. Die Welt hätte sich weiterhin so gedreht. Die Menschen hätten weiterhin das gedacht, was sie seither dachten, bis heute. Da wäre doch dieses Erlösungswerk Jesu eine Theorie geblieben, etwas für die Philosophen. Aber dem ist eben nicht so. Denn Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt hat Pfingsten zur Folge, hat die Gemeinde Jesu zur Folge. Und in den Gläubigen, die es durch die ganze Kirchengeschichte hindurchgegeben hat, bis zu uns heute Morgen hier, wird sichtbar, was eigentlich am Kreuz auf Golgatha bei der Auferstehung und bei der Verherrlichung Jesu passiert ist, und zwar in praktischer Weise. Wir sind das Ergebnis dessen, was Jesus getan hat. Und das heißt, dass wir mit ihm eine solche innige Gemeinschaft haben, das sagte ich eben. Und wenn Jesus verherrlicht wird, dann werden auch wir automatisch mit ihm verherrlicht, denn wir gehören zu ihm. Ich habe gedacht, ein Märchen, ein erdachtes Märchen könnte das noch ein bisschen ausmalen. Ja. Ein Prinz ist unterwegs mit seinen paar Mannen, die ihn da begleitet haben, wird von einem Unwetter überrascht. Er sucht in einem heruntergekommenen Bauernhof Unterschlupf, bis das Unwetter vorbei ist. Die Eltern arm, ja, wie halt es so aussieht in einem armen Haushalt. Zerschlissene Kleider, kommt die Tochter herein, genauso schmutzig. Der Prinz guckt diese Frau an und denkt, diese junge Frau an und denkt, was für Augen. Er fragt sie, sie gibt kluge Antworten. Im Märchen, ja. Der Prinz verliebt sich, sie beschließen zu heiraten. Bei der Hochzeit sagt der Prinz, hör mal her, wir heiraten nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich als Prinz und du so, wie ich dich zu Hause bei dir angetroffen habe. Schmutzige, verlotterte Kleidung und so weiter und so fort. Wisst ihr, das funktioniert nicht einmal im Märchen. Was wird sein? Die Frau, die wird die Liebe ihres Mannes widerspiegeln. Die wird den Adel ihres Mannes widerspiegeln, indem sie nämlich geschmückt wird und ausgestattet und, dass die beiden einfach zusammenpassen. Und genauso im Prinzip müssen wir das mit Jesus, unsere Gemeinschaft mit Jesus vorstellen. Er hat uns aus der Gosse unserer Sündhaftigkeit erlöst. Er hat diese schreckliche, unüberwindbare Mauer unserer Sünde um uns herum durchbrochen, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können und deshalb auch mit ihm verherrlicht werden können. Nun, die Verherrlichung. Wenn ein Krieg geführt wird, also sowas wissen Sie mal früher, ja, da wird immer gesagt, dass der General oder der Oberbefehlshaber diese Schlacht gewonnen hat. Da werden nicht die ganzen Soldaten aufgezählt, sondern dieser Oberbefehlshaber hat die Schlacht gewonnen. Stell dir vor, ein Fußballtrainer, der weiß, eine Nationalmannschaft, der weiß, in einem Jahr oder so ist die Weltmeisterschaft, und es liegt da im Bett und denkt, wie in aller Welt mache ich das und wie, welche Spiele und so weiter und so fort. Da kommt ihm eine ganz außergewöhnliche Idee über eine Fußballtaktik, die noch niemand hatte. Und er trainiert die Mannschaft und tatsächlich, sie werden Weltmeister. Wer wird nun, aufgrund dieser Taktik, wer wird nun auf der Schulter der Spieler getragen? Ich habe mal gesehen, dass sie sogar den Trainer hochgeworfen haben. Das ist eben der Trainer. Aber der Trainer hat keinen Schritt auf dem Fußballfeld gemacht, der hat auch kein Tor geschossen. Aber der Trainer, der wird in der Mannschaft verherrlicht. Löw hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Dabei hat er gar nicht gespielt. Durch die Gnade Gottes wird das geschehen, was im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 steht. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, das ist unser jetziger Zustand, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also nicht mehr dieses Mädchen voller Schmutz aus einem heruntergekommenen Haushalt, sondern eine geschmückte Braut. Wir werden sein wie Jesus. Wenn er verherrlicht wird, dann auch wir. In Kolosser 3, da heißt es, wenn aber Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Alle diese Segnungen, wie es im Vers 10 am Ende heißt, bekommen die, die glauben. Nur die, die an Jesus Christus glauben. Die Gemeinde in Thessaloniki hat geglaubt und deshalb sind sie auch Teilhaber geworden der zukünftigen Herrlichkeit mit Jesus Christus. Irrlehrer ließen sie zunächst glauben, dass Entrückung und die folgende Verherrlichung bereits geschehen ist und sie nicht dabei. Aber ihre Sorgen waren unbegründet. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch das so sagen kann. Jawohl. Ich werde am Ende mit Jesus Christus verherrlicht. Die letzten beiden Verse, da geht es um die Fürbitte. Und das ist interessant, denn die vielen Verheißungen, die im Neuen Testament stehen für uns, dass Gott das angefangene Werk vollenden wird zum Beispiel, und da könnte man viele Verse aneinanderreihen, das sind Versprechen, die Gott auf jeden Fall einhalten wird und trotzdem wird gebetet. Und das hat auch Paulus getan für die Gemeinde. Und ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung den Vers 11, weil wir aber das alles vor Augen haben, also die Verherrlichung, hören wir nicht auf, für euch zu beten und bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Der Start unseres Christseins ist Bekehrung und Wiedergeburt und das Ziel, die Verherrlichung mit Jesus Christus. Es ist nun die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, die Zeit dazwischen so zu gestalten, dass wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden. Dass mehr und mehr sichtbar wird, dass wir zur Familie Gottes gehören. Und das ist ein lebenslanger Prozess, zusammengefasst in dem einen Wort Heiligung. Und wie schön, dass wir dabei nicht auf uns selbst gestellt sind. Überaus wichtig ist, dass wir füreinander beten, dass wir uns Mut machen, dass wir uns stärken, dass wir uns auch, wenn nötig, korrigieren, dass wir uns trösten. Und die Hauptsache alles dessen ist natürlich die Hilfe des Heiligen Geistes, des Parakleten, der zu unserem Beistand herbeigerufen werden kann. Niemals würden wir das ohne ihn schaffen. Glücklich, wer dem lebendigen Gott die freie Hand lässt, indem er ihm kompromisslos nachfolgt. Der Vers 12 fasst es noch einmal zusammen, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wird und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist der tiefste Sinn unseres Lebens hier als Christ auf dieser Erde, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Das ist bis jetzt nicht sichtbar. Die Welt erkennt es nicht. Aber der Tag wird kommen, wo das vor aller Welt offenbar werden wird, wer der wahre Gott ist und wer die sind, die zu ihm gehören. Und Jesus möchte, dass wir einen solchen Lebensstil leben, dass er verherrlicht wird. Und die Fähigkeit dazu ist der Geist Gottes, den wir aus Gnade, so heißt es am Schluss dieses Verses 12, aus Gnade bekommen. Aus Gnade Gottes, aus der Gnade Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen.